Und das ist eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Heute habe ich mich auf den Weg gemacht, ganz in den Norden der Diözese Eichstätt nach Nürnberg, Langwasser. Dort lebt und arbeitet der Priester Franz Xaver Grossmann. Bevor er allerdings Priester geworden ist, war er als Arzt tätig und davor hat er sogar auch noch Kirchenmusik studiert, also eine schillernde Biografie. Und zu guter Letzt, er kommt und stammt aus Ingolstadt. Und das macht ihn jetzt für unsere Region hier so interessant. Grüß Gott, Herr Grossmann.
Grüß Gott.
Aus Meiling stammen Sie, Ortsteil von Ingolstadt. Haben Sie noch Bezug dahin?
Ja, da lebt noch meine Mutter und mein Bruder mit Familie, die Verwandtschaft und die besuche ich regelmäßig.
Nach der Schulzeit in den 80er Jahren haben Sie sich entschieden, Kirchenmusik zu studieren. Warum?
Weil mich die Musik immer schon sehr interessiert hat. Es bewegt einen und die Verbindung von Musik und Theologie ist eine ganz besondere.
Aber es ist nie so weit dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, das mache ich zu meinem Hauptberuf.
Nee, hauptberuflich habe ich es nie gemacht. Ich habe das zwar über 20 Jahre dann nebenberuflich gemacht, einen Chor geleitet und in Gottesdiensten Orgel gespielt und alles, was so darum dazugehört.
Der Berufswunsch hat sich dann geändert. Sie haben angefangen, Medizin zu studieren. Warum?
Das war auch schon vorher da. Ich hatte schon meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht, hatte ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, zu der Zeit aber nicht wirklich in Erwägung gezogen. Dann habe ich mich da beworben, Studienplatz gekriegt.
In München?
In München. Und dann 1990 mit dem Medizinstudium begonnen.
Haben Sie als Arzt gearbeitet? Wo?
Ja, lange. Ich wollte erst Hausarzt werden. Das war eigentlich während der Medizinstudienzeit immer so das Ziel. Und deswegen habe ich dann zunächst einen Turnus gemacht, wie das damals vorgeschrieben war, um den Arzt für Allgemeinmedizin zu machen. Habe ich auch gemacht mit Prüfung. Habe aber dabei dann gemerkt, dass das eigentlich noch nicht so unbedingt, dass es zumindest nicht in dem Lebensalter, was ich jetzt machen wollte. Also mich mit Anfang 30 jetzt irgendwie in Praxis niederlassen. Ich wollte gerne noch was anderes sehen. Und aus der hausärztlichen Tätigkeit war mir sehr bewusst geworden, dass es da viele Krankheiten gibt, die so im Lehrbuch nicht stehen. Und deswegen habe ich mich dann in der Psychiatrie beworben.
Was war dann Ihre Motivation zu sagen, ich möchte gerade in diesem Bereich tätig werden mit Menschen, wo man das Krankheitsbild nicht so offenkundig sieht?
Ja, das war genau die Erfahrung aus der Allgemeinmedizin, wo ich meiner Meinung nach, obwohl ich damals ja nicht dieses Wissen hatte, viel schon auch mit solchen Leuten zu tun hatte, ohne eben mich auszukennen, wie man jetzt damit umgeht.
Wo haben Sie da gearbeitet dann?
In der Psychiatrie, ja. Im Klinikum Ingolstadt.
Mhm. Wir haben jetzt gerade auch die Tage der seelischen Gesundheit, wo es ja darum geht, das Krankheitsbild ein bisschen verständlicher zu machen, auch Vorurteile, Klischees abzubauen. Gibt es die immer noch?
Oh ja, natürlich. Psychisch krank zu sein ist noch immer ein ganz großes Stigma in unserer Gesellschaft, glaube ich. Also da will man nicht hin. Die Betroffenen selber versuchen, das irgendwie zu umgehen, zu verschleiern. Die Angehörigen sprechen nicht drüber. Da hat sich leider nicht so sonderlich viel getan.
Dabei ist eine psychische Erkrankung gar nicht so selten. Jeder dritte Mensch braucht irgendwann mal eine Unterstützung, eine Beratung in diesem Bereich.
Ja, kann ich nur ja dazu sagen. Natürlich sind die Kliniken voll und natürlich haben die Psychotherapeuten, auch wenn ich da jetzt nicht so genau informiert bin, riesige Wartezeiten.
Gibt es ein Schicksal aus jener Zeit, wo Sie sagen, das beschäftigt mich eigentlich auch fast heute noch? Wie dramatisch können manchmal Fälle sein, wo man selbst auch sagt, furchtbar, dass es sowas gibt?
Meine schrecklichsten Fälle wäre es sozusagen aus der Psychiatrie. Also schizophrene Patienten, die sich im psychotischen Zustand irgendwie selbst verletzen, Augen ausstechen, weil sie die optischen Halluzinationen nicht mehr ertragen. Oder erweiterter Suizid, also Patienten, die sich und andere mit in den Tod nehmen, in der Depression. Oder auch ganz einfach so lange Verläufe. Ich habe ja da 11 Jahre gearbeitet, lange Verläufe von Suchterkrankungen, wo man so richtig einfach keinen Fuß reinbringt therapeutisch und das dann, wie soll ich sagen, einfach ein ganz langer Abstieg und ein langes Siechtum ist.
Kann man dann auch als Arzt irgendwie abschalten, das von sich wegschicken oder beschäftigt einen das dann auch noch in der Freizeit?
Das muss man lernen. Ich denke, wenn man das nicht lernt, dann kommt man in dem Job irgendwann nicht mehr zurecht selber. Also ich kann mich schon erinnern in Anfangszeiten, dass ich da manche Schicksale und Patienten wirklich auch mit nach Hause genommen habe im Kopf, nicht losgeworden bin, aber das ist eigentlich in der Ausbildung schon glücklicherweise so, dass man dann lernt, damit umzugehen.
15 Jahre lang hat er als Arzt und Mediziner, zuletzt auch im Klinikum in der Psychiatrie gearbeitet, Franz Xaver Grossmann, dann allerdings hat umgesattelt und fing an, Theologie zu studieren, um Priester zu werden. Da ist natürlich die Frage, warum?
Ja, das ist eine gute Frage, die mir schon oft gestellt worden ist. Und eigentlich kann ich selber gar nicht die Antwort darauf geben, sondern ich hatte sowas wie ein Berufungserlebnis. Nicht etwas, wo plötzlich die Blitze vom Himmel fahren oder so, aber ich glaube, dass die Initiative von der anderen Seite kam.
Also Sie wurden gerufen. Wie hat sich dieser Ruf in Ihnen breit gemacht? Wie haben Sie das verspürt?
Das war ein Anruf, der einfach nicht weggegangen ist und der immer wieder kam. Und der natürlich vor allem dann kommt, wenn man so auch ein bisschen an Lebensentscheidungen widersteht. Und ich war damals schon 7 Jahre in der Psychiatrie tätig, hatte meinen Facharzt seit einem Jahr gemacht für Psychiatrie und Psychotherapie und habe irgendwie gemerkt, ja, das ist noch was anderes. Außer der Psyche interessiert mich auch die Seele.
Wie alt waren Sie dann, als Sie angefangen haben zu studieren?
Theologie mit 41.
Aha, und da sitzen dann aber auch so 18-, 19-Jährige da, die anfangen, Theologie zu studieren. Wie kommt man da klar miteinander?
Also bei den Priesterseminaristen war es zu meiner Zeit zumindest da so, dass da nicht so sonderlich viele waren, die direkt nach dem Abitur gekommen sind. Das war höchstens noch ein Drittel bei uns damals. Und dann gab es welche, die hatten zumindest irgendwie eine andere Ausbildung schon mal jetzt begonnen, teilweise auch abgeschlossen. Und dann war ich nicht der Einzige, der auch schon länger einen anderen Beruf gearbeitet hat.
Also es ist nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, Schule und Abitur und dann Priesterseminar. Die Wege gehen anders.
Die Wege gehen anders und ich glaube, dass das auch ganz gut so ist, wenn ich vorher was anderes gesehen habe. Für mich war es so, wie es gelaufen ist, glaube ich, gut. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich weiß das mit 17, mit 18 ganz fest und das ist meine Berufung, dann ist das wahrscheinlich für ihn auch das Richtige.
Wie ist das dann, wenn man als Kaplan ja, in eine Pfarrei kommt und man hat schon so viel Erfahrung, vielleicht ist der Pfarrer auch jünger als einer selbst, als Spätberufener in einer Gemeinde anzukommen, ist das anders vermutlich als ganz junger Geistlicher?
Das ist sicherlich anders, aber das habe ich jetzt nicht als große Schwierigkeit erlebt und ich hatte auch, meine Pfarrer waren zumindest immer genauso alt wie ich.
Was hat Sie so gereizt dann an dieser praktischen Arbeit als Kaplan?
Also am meisten, das kommt wahrscheinlich aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit, sind immer irgendwelche Einzelarbeiten, Einzelgespräche. Und dann, klar, ich feiere gerne die Liturgie, wobei ich am Anfang mehr jetzt weniger immer nicht so derjenige bin, der da gern vorne im Mittelpunkt steht.
Zurzeit bewegt sich ja die katholische Kirche auf einem Weg, den sogenannten synodalen Weg. Eine Arbeitsgruppe macht sich auch Gedanken, wie die Priesterausbildung sein soll. Hatten Sie da Ideen, nachdem Sie ja auch als Spätberufener in dieses System hineingekommen sind, was da vielleicht strukturell angedacht werden könnte? Ja, da geht es auch ganz konkret um die Frage nach dem Zölibat natürlich.
Darauf sollte man vielleicht in der Ausbildung schon etwas besser vorbereitet werden. Solange man da im Priesterseminar auch immer in Gemeinschaft ist, kommt das ja nicht zum Tragen, was hinterher dann auftritt, nämlich allein zu leben. Ne?
Sie sind Kirchenmusiker, Sie sind Arzt, Sie sind Priester. Das ist doch eigentlich eine Kombination, die Ihnen in der Seelsorge unwahrscheinlich nützlich sein kann.
Ja, das glaube ich schon. Natürlich nutzt mir das alles. Das versuche ich auch irgendwie einzubringen. Wobei man bei der Frage Psychiater und Seelsorger natürlich auseinanderhalten muss. Da sind wir beim Thema, das mich sehr beschäftigt. Manchmal hat man den Eindruck, dass unter Seelsorge auch verstanden wird, da sollte sowas wie Psychotherapie Leid laufen oder so. Und das ist eigentlich überhaupt nicht unser Auftrag. Natürlich kümmert sich der Seelsorger um den ganzen Menschen, er besucht auch die Kranken, aber er wird bei den Kranken, wenn ich an körperliche Krankheiten denke, ja nicht derjenige sein, der zuständig ist, den Blinddarm zu operieren oder sich mit dem Diabetes auseinanderzusetzen. Und genauso wenig, glaube ich, ist der Priester eigentlich dazu da, sich um psychische Krankheiten zu kümmern, im Sinne, dass er die therapieren sollte.
Also das sind für Sie zwei getrennte Bereiche?
Ganz getrennt würde ich das jetzt nicht sagen, aber auf alle Fälle. Der Seelsorger, der kirchliche, ist nicht in erster Linie jemand, der sich um das psychosoziale Wohlbefinden der Leute kümmern muss.
Sie sind jetzt hier in Nürnberg-Langwasser. Wo finden Sie da praktisch auch Bereiche, wo Sie merken, das tut schon gut, dass ich jetzt diese medizinische Ausbildung habe, dass Menschen vielleicht sich auch Ihnen anders anvertrauen?
Ja, das kommt durchaus vor, dass Leute, die vielleicht nicht zum Psychiater finden würden oder zum Psychotherapeuten, bei mir jetzt Rat suchen, aber eben nur in dem Sinne, dass ich ihnen sagen kann, was in dem Bereich für sie möglich wäre und was da sinnvoll wäre.
Sie machen also keine zweite Praxis hier?
Nein, auf keinen Fall. Nein, ich werde mich hier nicht irgendwie, wie soll ich sagen, als Schwarzarbeiter im Psychotherapiebereich betätigen.
Trotzdem geben Sie Ihre Erfahrungen durchaus weiter, auch im Konzeptionellen, nämlich für die pastoralen Mitarbeiter im ganzen Bistum. Und da, Herr Grossmann, geben Sie auch Angebote an zum Thema Burnout. Ist das ein Thema für Priester, für Pfarrer in unserer Zeit?
Ich glaube, das ist ein großes Thema für Priester in unserer Zeit. Ich meine, das Thema betrifft vor allem alle Leute, die in Berufen arbeiten, wo man mit Menschen zu tun hat. Deswegen ist natürlich diese Geschichte mal ursprünglich ausgegangen von Psychotherapeuten, aber inzwischen schon auch ein großes Thema für alle anderen, die mit Menschen arbeiten, Lehrer, Sozialpädagogen, Pflegepersonal, Seelsorger natürlich auch.
Was ist da gerade besonders bei Pfarrern auffällig? Ist es, dass das Einzugsgebiet ihrer Tätigkeit immer größer werden? Pfarreien werden zusammengelegt? Hier in Nürnberg kriegen Sie das ja auch hautnah mit?
Also das glaube ich gar nicht so sehr, weil beim Burnout eigentlich nicht so die große Rolle die objektive Belastung spielt, sondern da spielen vielmehr eine Rolle, wie die Arbeitsbedingungen sind und wie der Einzelne sich dann erlebt da drin und wie er gelernt hat, mit Stresssituationen umzugehen. Das ist viel einflussreicher als das, was man als objektive Bedingungen, also sprich Arbeitszeit, Belastung und so. Das zeigen die Studien eigentlich, dass das nicht der größte Punkt ist.
Hängt es auch damit zusammen, dass das Rollenbild eines Geistlichen sich geändert hat? Früher noch hofiert, noch der angesehene Priester einer Gemeinde, einer Stadt oder eines Ortes war. Heute schlägt ihm ja ganz schön kräftig der Wind um die Ohren.
Nee, so einfach ist es nicht. Denn wenn der Geistliche heute noch irgendwie so auf den Sockel gestellt wird wie im 19. Jahrhundert, kann das eher auch dazu beitragen, dass er in Burnout-Situation kommt, weil dann Bild gezeichnet wird, dem niemand eigentlich dann entsprechen kann.
Also es sind ganz vielfältige Gründe, warum jemand in diese Situation kommt. Aber wenn Sie so einen Kurs geben, was möchten Sie, was ein ich sage jetzt mal wirklich ein Pfarrer einer Gemeinde, dann wieder mit nach Hause nehmen kann?
Also das Allerwichtigste wäre, dass der vielleicht mitnimmt, dass er nicht allein damit fertig werden muss, sondern dass es Hilfe gibt. Und zum anderen Wege aufzuzeichnen, was man machen kann und vielleicht auch sich ein bisschen mit der eigenen Konstitution zu beschäftigen. Wo sind denn meine Schwachpunkte und wo verhalte ich mich in Überlastungssituationen so, dass mir das dann passieren kann? Und dann vielleicht auch zu lernen, das kann jedem passieren, keiner ist davon ausgenommen. Ja.
Und es ist so, wenn arbeitende Menschen nach Hause kommen, haben sie Familie, und irgendwie ein Freundeskreis von Gleichgesinnten, wenn ein Priester abends nach Hause geht, dann ist er meistens alleine. Ist das auch ein Problem für viele Geistliche?
Da schwingt schon was anderes mit. Der geht eben nicht abends nach Hause, wenn die Arbeit zu Ende ist, sondern da sind wir bei dem Punkt Tagesstrukturierung. Also der ist entweder immer in der Arbeit, es gibt wahnsinnig viele Abendtermine, der Tag ist zerrissen, das zu strukturieren, die Zeiten zu finden, wo ich auch mal draußen bin, sonntags keine E-Mails zu bearbeiten, keine dienstlichen. Das ist alles, das sind so kleine Punkte, aber die es zeigen oder die es ausmachen, wo auch ein Priester lernen muss, sich von solchen administrativen Aufgaben abzugrenzen.
Das lernt man aber nicht in Ausbildung.
Also bei mir zumindest kam davon nicht viel vor.
Das muss also ein Geistlicher, ein Pfarrer hinterher noch lernen. Was würden Sie sich wünschen, was sich da vielleicht noch tut? Zum Beispiel, dass Pfarrer auch die Fähigkeit haben, sich untereinander mehr zu begegnen, kennenzulernen und nochmal auszutauschen und auch vielleicht enger zusammen zu wohnen und nicht so vereinzelt zu sein?
Ja, das kann mit dazu beitragen, das muss aber nicht unbedingt sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da auch da wieder keine Schwarz-Weiß-Malerei aufmachen sollte. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der nach einem belastenden Arbeitstag nach Hause kommt, die Familie nicht als die heile Welt empfindet, sondern jetzt vielleicht lieber seine Ruhe hätte, sodass das nicht immer so ist. Familie ist wunderbar und zölibatär allein leben ist ganz schrecklich, sondern das hat beides seine Vor- und Nachteile rein so gesehen. Ja, das ist jetzt noch nichts zum Thema theologische und geistliche Begründung des Zölibats.
Franz Safer Gossmann, Sie sind jetzt hier im Nürnberger Süden angekommen, sozusagen seit einem Jahr hier tätig. Inwieweit, glauben Sie, werden Sie dann noch weiter auch gebraucht vom Bistum Eichstätten? Ach, die schauen natürlich schon. Rechnen Sie damit, noch häufiger angefragt zu werden als Mediziner?
Das weiß ich nicht, das liegt an meinen Oberen, muss ich sagen. Für mich ist natürlich klar, ich habe das studiert, ich habe das über 10 Jahre lang gemacht. Ich bin auch nie aus der Psychiatrie weggegangen, weil es so schrecklich war oder weil ich das nicht mehr wollte, sondern das ist, was mich interessiert, wo ich auch jetzt noch Fortbildungen mache. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist für Seelsorger. Und von daher glaube ich, dass ich da was geben kann. Inwieweit jemand darauf zurückgreift, ist eine andere Frage.
Gut, warten wir diesen Moment ab. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Zum Schluss darf ich Sie noch bitten, ob Sie für unser akustisches Poesiealbum einen Eintrag haben, etwas, was Sie unseren Hörern weitergeben möchten.
Ja, dann nehme ich meinen Primitspruch, der heißt: Die Liebe aber freut sich an der Wahrheit.
Die Liebe aber freut sich an der Wahrheit. Das gibt uns Franz Xaver Großmann mit auf den Weg. Herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
Ebenfalls vielen Dank für das Gespräch.